Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nochmal von vorne. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu meiner Lesung und möchte Ihnen mein neuestes Buch Glück ist unberechenbar vorstellen. Und wie man schon hört, es geht hier um Glück. Und zwar um das Glück von Ina, Oliver und Klein Julie, die kleine Tochter. Diese Familie lebt in Hamburg, ist glücklich und zufrieden. Jedoch ein Autounfall bringt leider alles durcheinander. Oliver verletzt sich nur leicht. Aber trotzdem, sein Charakter verändert sich zusehends. Und Ina, seine Freunde und Kollegen haben Angst, dass das nun so bleibt. Sie wundern sich. Manchmal ist Oliver auch wieder ganz normal und der Alte, so wie früher. Schon eine komische Sache. Und dann ist plötzlich auch noch Bea im Spiel. Bea, und dieses Kapitel lese ich Ihnen jetzt vor. Ich sitze ahnungslos mit unserer kleinen Julie auf dem Wohnzimmerteppich und spiele mit ihr, als das Telefon klingelt. Bin gleich wieder da, Süße, sage ich zu ihr. Stehe widerwillig auf und denke noch, ach, bestimmt ist das wieder nur so ein Anruf, um mir irgendetwas verkaufen zu wollen. Genauer gesagt, andrehen zu wollen, was ich überhaupt nicht will. Julie lächelt mich an und plappert Mama vor sich hin. Wie niedlich. Ich melde mich mit Hallo. Am anderen Ende tönt eine weibliche Stimme aus dem Hörer. Spreche ich mit Ina Thies? Leicht irritiert frage ich, und wer sind Sie? Ach, Entschuldigung, ich hätte mich ja eigentlich auch mal vorstellen können. Ja, antworte ich schnippisch, das ist eigentlich so üblich. Ich bin Bea Hübner. Frau Hübner, was kann ich für Sie tun? Ich bin höflich, aber leicht genervt. Die Frau am anderen Ende druckst herum, ehe sie sagt, es geht um Oliver, um ihren Mann. Was ist mit Oliver? Ist ihm etwas zugestoßen? Frage ich erschrocken. Ihm etwas passiert? Fragt sie lachend. Wieso nennen Sie ihn eigentlich Oliver? Kennen Sie ihn und auch mich? Woher wissen Sie unseren Nachnamen und unsere Telefonnummer? Ich weiß noch viel mehr von Ihnen, Ina. Um nicht lange drum herum zu reden, Oliver und ich kennen uns schon sehr lange und wir stehen uns nahe. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich bin baff, total perplex und weiß nicht so recht, was ich antworten soll. Deswegen fange ich an zu stottern. Ehrlich gesagt, ich verstehe überhaupt nichts. Ja, das dachte ich mir schon. Ich finde, wir sollten uns persönlich sehen, um uns in Ruhe zu unterhalten. Am Telefon ist so etwas immer schwierig. Ich schlage vor, wir treffen uns morgen um 16 Uhr im Café Rose. Können Sie das einrichten? Ja, gut, von mir aus. Ich werde da sein. Obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, was das für einen Sinn haben soll. Den Rest meines Satzes hat sie sicher gar nicht mehr verstanden, denn ich höre nur noch, okay, dann bis morgen. Die Frau hat einfach aufgelegt. Ich höre nur noch ein Knacken in der Leitung. Außerdem ärgere ich mich über ihren arroganten Tonfall. Ich stehe noch immer wie versteinert da und überlege fieberhaft. Was soll das? Hat sie ein Verhältnis mit Oliver? Ist er deswegen so verändert in letzter Zeit? Nun, ich werde es morgen herausfinden. Oliver macht auch immer mehr Überstunden. Eigentlich war und ist es mir ja recht so, denn wenn er da ist, kann ich mich wegen seiner Launen und seiner Aggressivität, die er an den Tag legt, nicht wohlfühlen. Hat er mich die ganze Zeit dreist hintergangen? Ist das Verhältnis vorbei? Will sie sich rächen und deshalb mit mir reden? In diesem Moment höre ich, wie die Haustür aufgeschlossen wird und Oliver gut gelaunt und mit strahlendem Gesichtsausdruck die Wohnung betritt. Wieso bist du denn schon da? Keine Überstunden heute? Frage ich ihn mit vorwurfsvollem Unterton. Was ist denn los, Ina? Du hast dich doch gestern noch beschwert. Ich würde immer später nach Hause kommen. Jetzt freust du dich nicht einmal, wenn ich pünktlich bin. Verstehe einer die Frauen. Kopfschüttelnd setzt er sich auf die Couch, nimmt Julie auf den Schoß und schmust mit ihr. Nichts an seinem Verhalten deutet darauf hin, dass etwas nicht stimmen könnte. Komisch, benimmt sich jemand, der fremdgeht oder ein Verhältnis hat, wirklich so cool und entspannt? Er zieht mich am Arm zu sich herunter und gibt mir einen Kuss. Jetzt freu dich doch mal, ich habe mich extra beeilt. Etwas verwirrt und mit meinen Gedanken beschäftigt, antworte ich flüchtig. Ich freue mich ja. Hast du Hunger? Ich mache dir etwas zu essen warm. Meine Gedanken kreisen weiterhin um die Frau. Sie hat mich irgendwie aus der Fassung gebracht. Sie hat mich mit meinem Namen angesprochen und hat einiges über uns gewusst. Für mich steht fest, ich werde zu diesem Treffen gehen. Wieso ist Oliver heute eigentlich so gut drauf? Seine Stimmungsschwankungen sind wirklich sehr merkwürdig. Am nächsten Nachmittag sitze ich mit Julie auf dem Schoß wie verabredet im Café Rose. Ich sehe mich diskret um, aber nichts deutet darauf hin, dass diese Frau schon da ist. Die freundliche Bedienung bringt mir meinen bestellten Cappuccino. Woran soll ich sie erkennen? Daran haben wir beide nicht gedacht, als wir telefonierten. Nach einigen Minuten betritt eine dunkelhaarige Frau das Café und steuert direkt auf mich zu. Guten Tag, Sie sind Frau Thies, nicht wahr? Wir haben gestern telefoniert, ich bin Bea Hübner. Sie setzt sich mir gegenüber, eine Weile sagen wir beide nichts und mustern uns nur gegenseitig. Schließlich beginne ich. Also, ich kenne Sie nicht. Woher wussten Sie denn, wie ich aussehe? Sie lacht unangenehm auf. Ihnen ist nicht bewusst, wie viel ich noch über Sie weiß. Soll ich mal ein paar Sachen aufzählen? Ich weiß zum Beispiel, wann Sie Geburtstag haben, welche Blumen Sie am liebsten mögen und dass Sie im Verlag gearbeitet haben, bevor Ihre Tochter zur Welt kam. Ich kenne die Namen Ihrer Freunde und das Lieblingsgericht Ihres Mannes. Ich weiß, welches Parfüm Sie benutzen und wie es in Ihrem Schlafzimmer aussieht. Soll ich noch weiterreden? Sie hält inne und sieht mir tief in die Augen. Innerlich koche ich vor Wut. So eine unverschämte Person. Was wollen Sie? Frage ich kühl. Sie lehnt sich zurück, schlägt die Beine übereinander und wirkt entspannt und selbstbewusst. Oliver und ich haben schon seit einiger Zeit ein sehr inniges Verhältnis. Aber ich möchte Ihre Ehe nicht zerstören. Vor ein paar Tagen, als er mich das letzte Mal besuchte und gerade im Bad war, bemerkte ich ein Foto in seiner Brieftasche. Er hatte sie achtlos auf den Tisch gelegt und ich war neugierig. Ich wollte sehen, was er darin verborgen hatte. Auf dem Foto waren Sie und Ihre kleine Tochter. Glauben Sie mir bitte, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich nichts davon gewusst, dass er verheiratet und Vater ist. Auf keinen Fall möchte ich Ihnen Oliver wegnehmen. Das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich konfrontierte ihn sofort mit meiner Entdeckung. Wir hatten einen heftigen Streit und ich machte Schluss. Allerdings habe ich mir gedacht, dass Sie wissen sollten, was Ihr Mann so alles treibt. Von Frau zu Frau, wenn Sie verstehen, was ich meine. Lauernd sieht sie mich an. Ich beherrsche mich so gut ich kann und sage mit lauter Stimme, das ist in der Tat wirklich großzügig von Ihnen. Vielen Dank. Wenn das alles war, was Sie mir sagen wollten, werde ich mich jetzt verabschieden. Mit Schritten, aber stolz, mit hocherhobenem Kopf, allerdings mit Tränen in den Augen, packe ich Julie in ihren Wagen und drücke der verdutzten Bedienung im Vorbeigehen 5 € für den Cappuccino in die Hand. Fluchtartig verlasse ich das Café. Draußen atme ich erst einmal tief durch. Irgendwie kann ich das eben Gehörte nicht begreifen. In welche absurde Lage hat Oliver uns nur gebracht? Hat er wirklich ein Verhältnis mit dieser Frau? Mir wird gerade so einiges klar. Mit den Tränen kämpfend laufe ich durch die Straßen. Als ich zu Hause die Haustür aufschließe, wartet Oliver bereits. Hi, begrüßt er Julie und mich freudestrahlend. Wo habt ihr denn so lange gesteckt? Dafür, dass ich ihm gestern und heute Morgen gesagt habe, was Sache ist, ist er aber erstaunlich gut drauf. Na warte, das wird sich gleich ändern. Ich habe uns schon mal was Leckeres gekocht. Kommt, setzt euch. Er nimmt Julie aus ihrem Wagen und zieht ihr das Mäntelchen und die Mütze aus. Schweigend gehe ich an ihm vorbei ins Schlafzimmer. Ich hole den großen Koffer vom Schrank und werfe ihn meinem Angetrauten vor die Füße. Pack deine Sachen, zische ich ihn mit zusammengebissenen Zähnen an. Was? Was soll denn das für ein Scherz sein? Wieso? Verwirrt sieht Oliver mich an. Pack deine Sachen und verschwinde. Verschwinde aus der Wohnung. Ich weiß alles. Vorhin habe ich mich mit deiner Geliebten getroffen. Oliver schweigt und blinzelt nervös. Verschwinde endlich. Los, raus. Sofort, schreie ich mit schriller Stimme. Alles, was sich an Frust in letzter Zeit aufgestaut hat, lasse ich jetzt heraus. Ich verliere komplett die Beherrschung und trommle hysterisch mit meiner Faust gegen seine Brust. Oliver hält meinen Arm fest und sieht mich ernst an. Was ist denn nur los? Beruhige dich doch bitte erst einmal. Erklär mir mal, was das alles zu bedeuten hat. Wie kommst du auf die Idee, dass ich eine Geliebte hätte? Das ist doch völliger Quatsch. Quatsch, schreie ich ihm all meine Wut ins Gesicht. Wie diese Bea mich angerufen hat, wo sie mich treffen wollte und wie sie die Affäre mit ihm beendet hat. Mir ist deine Veränderung vollkommen klar. Oliver hört mir aufmerksam zu und sagt atemlos, Ina, ich schwöre dir, davon ist kein Wort wahr. Jemand hat uns reingelegt und sich einen fiesen Scherz erlaubt. Ach, und woher soll diese Frau so genau über uns Bescheid wissen? Wer könnte ihr denn Informationen über unser Privatleben geliefert haben? Und warum überhaupt? Ich habe keine Ahnung, worum es dabei geht. Aber nein, ich bin wirklich total ratlos. Und ich glaube dir kein Wort. Du musst mir glauben. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich kann nur sagen, dass ich dich nie betrogen habe. Ich war dir immer treu. Ich kenne keine Bea. Aber wenn du ihr mehr glaubst als mir, dann haben wir wirklich ein Problem. Ein Problem? Ich bin wütend, enttäuscht und verletzt. Auf jeden Fall bleibe ich hier. Den Koffer kannst du wieder wegpacken. Ich bin mir nämlich keiner Schuld bewusst. Wenn du möchtest, schlafe ich aber auf der Couch. Ich kann die ganze Nacht nicht schlafen. Natürlich hat Julie unseren Streit mitbekommen und bemerkt, dass zwischen uns etwas nicht stimmt. Es dauerte einige Stunden, bis unsere Kleine endlich eingeschlafen ist. Jetzt liege ich wach und bin am Grübeln. Wie erfahre ich denn nun, wer gelogen hat und warum? Das ist doch alles verrückt. Eigentlich möchte ich Oliver ja glauben. Aber nach den letzten Wochen fällt mir das sehr schwer. Warum habe ich diese Bea nicht weiter ausgefragt? Jetzt habe ich nichts in der Hand, außer ihren Namen, falls der überhaupt stimmt. An den darauffolgenden Tagen und Abenden bleibt es still zwischen uns. Mich plagen immer noch Zweifel wegen Bea. Deswegen war ich in den letzten Tagen übel drauf und redete nicht mit Oliver. Ich sah ihn kaum an. Wenn er Schmerzen hat, verschwindet er im Bad und es dauert eine ganze Weile, bis er wieder herauskommt. Sehr seltsam ist das alles. Vielleicht ist eine Trennung doch das Beste. Ich weiß es nicht. Am nächsten Tag kommt mir ein Zufall zur Hilfe. Gerade als ich mit Julie in den Supermarkt zum Einkaufen gehen will, entdecke ich Bea auf der anderen Straßenseite. Oh, ich muss unbedingt mit ihr reden. Hallo, Bea, rufe ich. Hallo, warten Sie. Meine Rufe gehen jedoch in dem Autolärm unter. So schnell ich mit dem Kinderwagen kann, überquere ich die Straße. Ehe ich Bea erreiche, ist sie in einem Hauseingang verschwunden. Mist! Atemlos stehe ich vor der geschlossenen Tür eines Mehrfamilienhauses und studiere die Klingelschilder. Das alles bringt mich jedoch nicht weiter. Keiner der Namen kommt mir bekannt vor. Plötzlich verlässt ein älterer Herr mit Rollator das Haus. Suchen Sie jemanden, fragt er mich. Tja, das tue ich. Ich habe eben eine Bekannte von früher in dieses Haus gehen sehen. Ich rief ihr noch nach, aber sie hat mich nicht gehört. Wir haben uns jahrelang nicht gesehen. Sie würde sich bestimmt genauso freuen wie ich. Wie heißt sie denn? Ich wohne seit 10 Jahren hier und kenne alle Nachbarn. Bea Hübner. Ihr Nachname steht aber nicht auf den Schildern. Ich nehme an, ihr Name hat sich seit damals geändert. Der Mann überlegt einen Moment. Eine Bea kenne ich nicht. Die wohnt hier nicht. Eben trug sie eine rote Lederjacke und eine schwarze Hose. Sie hat dunkle, lange, lockige Haare. Ach die, ja doch, die wohnt hier. Aber die Frau heißt doch Jeanette. Wohnung 6 ist das. Jeanette? Wiederhole ich leicht irritiert. Nein, da muss ich mich wohl geirrt haben. Haben Sie vielen Dank. Der Mann nickt kurz und geht langsam weiter. Ich tippe die Adresse in mein Handy und überlege, wie ich Oliver mit Bea konfrontieren kann. Ich fasse schnell einen Plan. Nachdem ich meine Einkäufe getätigt habe, rufe ich Oliver an. Jetzt oder nie. Ich schaue auf die Uhr. Jetzt müsste er eigentlich Feierabend haben. Das passt. Er ist überrascht, als ich mich melde, aber freundlich. Oliver, kannst du mir einen Gefallen tun? Hättest du kurz Zeit für mich? Ich brauche deine Hilfe. Ja, natürlich. Was kann ich für dich tun? Ich nenne ihm die Adresse. Eigentlich müsste er jetzt hellhörig werden. Wenn diese Jeanette seine Geliebte ist, kennt er die Straße und die Hausnummer. Kannst du mich bitte hier abholen? Hast du etwas Großes gekauft? Ja, so ähnlich. Kommst du? Aber sicher, ich bin gleich da. Ich sitze schon im Auto, weil ich Feierabend habe. Das passt ganz gut. Außerdem freue ich mich, dass du mich angerufen hast, weil du mich brauchst. Plötzlich kommen mir Zweifel an meinem Plan. Was ist, wenn der Mann sich geirrt hat und eine ganz andere Person meinte? Oder wenn ich mich verguckt habe? Oder. Auf jeden Fall kann die Situation ziemlich peinlich für mich werden. Aber da muss ich jetzt durch. Ich will endlich wissen, was da los ist. Mit Julie laufe ich noch ein bisschen die Straße auf und ab, bis ich Olivers Auto bereits aus der Entfernung erkenne. Kommst du bitte mit hoch? Frage ich ihn nach einer kurzen Begrüßung. Meine fangen an zu zittern. Mein Gott, bin ich aufgeregt. Ich stelle mir bereits die Szene vor, die sich gleich abspielen wird. Oliver lässt sich nichts anmerken. Er ist überhaupt nicht verunsichert. Ich drücke auf die Klingel. Den Kinderwagen lassen wir unten stehen. Die Haustür wird geöffnet und wir laufen die Treppe hoch bis zur Wohnung Nummer 6. Im Türrahmen steht Bea. Oliver staunt nicht schlecht, als er Bea gegenübersteht. Jeanette, du? Ah, ihr kennt euch also tatsächlich. Das dachte ich mir. Da ich mit Olivers Reaktion gerechnet hatte, bin ich nicht überrascht. Aber Ina, woher weißt du? Woher kennst du ihre Adresse? Oliver ist perplex. Diese Frau hat mich angerufen. Mit ihr habe ich mich im Café Rose getroffen. Sie behauptet, ihr hättet eine Affäre gehabt und sie kennt sich übrigens sehr gut mit unserem Privatleben aus. Schockiert und zugleich fragend schaut Oliver Jeanette an. Er schüttelt den Kopf und zuckt resigniert mit den Schultern. Bevor er etwas sagen kann, fällt ihm Jeanette ins Wort. Sorry, ich habe Sie angelogen, sagt sie nervös zu mir. Mein Name ist tatsächlich Jeanette. Aber möchten Sie nicht hereinkommen? Nein, sage ich entschlossen. Ich kann mir das auch hier anhören. Also gut. Ich hatte Wut auf den gesamten Verlag, weil ich nicht eingestellt wurde. Als ich dort meine Bewerbungsunterlagen abgeben wollte, musste ich im Büro ihres Mannes warten, da der Personalchef gerade noch jemanden zum Gespräch hatte. Zwangsläufig habe ich ein längeres Telefongespräch von ihnen mit angehört. Darin erfuhr ich zum Beispiel, wie das Schlafzimmer tapeziert werden sollte, was Oliver gerne isst. Das Foto von Frau und Tochter stand auf seinem Schreibtisch. Alles Weitere herauszufinden war ein Kinderspiel. Neulich sah ich dann Sie, Ina. Da kam mir die Idee, mich zu rächen. Einen Keil zwischen euch beide zu treiben, das gefiel mir. Ich bitte um Entschuldigung. Oliver, Ihr Mann, konnte ja eigentlich gar nichts dafür. Das ist ja allerhand, sage ich wütend, atme jedoch innerlich auf und bin einigermaßen beruhigt, dass sie gelogen hat und alles ziemlich harmlos ist. Wie angewurzelt steht Oliver da, bleich im Gesicht und unfähig, etwas zu sagen. Irgendwie, so kommt es mir aber vor, wirkt er erleichtert. Nachdem wir das Haus wieder verlassen haben, nimmt Oliver mich in den Arm. Glaubst du mir jetzt endlich? Ja, sage ich leise. Ich konnte doch nicht ahnen, wozu diese Frau fähig ist. Erleichtert drücke ich seine Hand und schaue ihm ins Gesicht. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich hätte ihr niemals glauben dürfen. Aber nach allem, was vorgefallen ist, ich möchte dich ebenfalls um Vergebung bitten, Ina. Für alles, was in letzter Zeit geschehen ist. Manchmal weiß ich einfach nicht mehr, wer ich bin. Ich hoffe, dass so etwas nie wieder passiert. Befreit atme ich auf. Jetzt liege ich eng an meinen Liebsten geschmiegt, den Kopf an seiner Schulter gelehnt. Mit meiner Hand streiche ich zärtlich über seine nackte Brust. Wohl nehme ich seinen männlichen Geruch in mir auf. Mit geschlossenen Augen liege ich da und gebe mich dem Gefühl unendlicher Entspannung hin. Mein Herz ist voller Liebe. Glücklich? Frage ich ihn. Und du? Erwidert er. Ja, sehr. Ich liebe dich. Jetzt wird endlich wieder alles gut. Ich meinte aber, ob du glücklich bist. Ja, spürst du das denn nicht? Du siehst so nachdenklich aus. Hast du eigentlich bei unserem Liebesspiel gerade nicht mehr erwartet? Ich meine, es ging ja alles ziemlich schnell. Bist du überhaupt zufrieden? Irgendwie habe ich neuerdings Angst, dass ich versage. Wer weiß, wie lange du noch bei mir bleibst. Aber das tust du doch gar nicht. Nur wegen diesen einen Vorfalls machst du so ein Theater. Wir wissen doch beide, dass es damals an dem Unfall lag. Entspann dich einfach. Ich gebe ihm einen Kuss auf die Wange. Lass uns jetzt schlafen. Um 6 ist die Nacht wieder um. Ich schlinge meine Arme um seinen Nacken, küsse ihn auf den Mund und rolle mich in meine Betthälfte. Gute Nacht, Liebster. Ich war schon halb eingeschlafen, als mich ein Geräusch aus dem Schlaf erweckt. Was ist? Frage ich schlaftrunken. Ach, nichts. Ich habe nur eine Tablette genommen. Sorry, ich wollte dich nicht aufwecken. Mit einem Schlag bin ich wieder hellwach. Hast du wieder Kopfschmerzen? Frage ich beunruhigt. Ja, ein wenig. Oliver, höre ich mich sagen. Ich mache mir wirklich Sorgen um dich. Du hast früher nie über Kopfschmerzen geklagt. Wäre es nicht besser, du würdest endlich mal zu einem Arzt gehen? Vielleicht solltest du mal ein CT machen lassen. Ich kenne mich nicht großartig in der Medizin aus, aber ich spüre doch, dass etwas nicht stimmt. Ich habe Angst, dass diese ewigen Kopfschmerzen ein Symptom für eine ernsthafte Krankheit sein könnten. Nein, Unsinn, das würde ich doch spüren. Bestimmt ist das noch von dem Unfall, von der Gehirnerschütterung oder wegen des Nervenschocks. Sicherlich geht es mir bald besser. Mach dir keine Sorgen, das wird schon. Jetzt wollen wir aber endlich schlafen. Gute Nacht. Das Boot steht den ganzen Vormittag nicht still. An manchen Tagen ist das einfach so. Jetzt ruft der Verlag an. Ich erkenne die Nummer. Freudig nehme ich ab und denke, dass Oliver am anderen Ende der Leitung ist. Hallo Ina, sorry, ich muss dir etwas sagen, druckst Helena herum. Was ist denn los? Hat Oliver sich wieder daneben benommen? Oliver ist mit einem epileptischen Anfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Helena ist furchtbar aufgeregt. Was? Was sagst du da? Aber, wie ist denn das passiert? Ich meine, so etwas hat er doch noch nie gehabt. Ja, leider ist es so. Ich habe ihn in seinem Büro gefunden und sofort den Notarzt gerufen. Es tut mir wirklich leid, dass ich dir das jetzt am Telefon übermitteln muss. Er war den ganzen Tag über schon merkwürdig. Nicht so aggressiv wie sonst. Nein, eher ruhig. Seine Post hat er zwar geöffnet, aber achtlos auf den Schreibtisch geworfen und einfach liegen lassen. Ina, darunter ist auch leider die fristlose Kündigung vom Verlag. Den Facebook-Eintrag hat er wohl immer noch nicht gelöscht. Eine Vorladung vom Gericht ist auch dabei. Oliver soll eine Zeugenaussage machen. Unser Hausbote hat ihm die Briefe heute Morgen in die Hand gedrückt, das habe ich gesehen. Vorhin hörte ich einen dumpfen Schlag. Erst konnte ich das Geräusch nicht einordnen, sah dann aber lieber mal nach. Oliver lag auf dem Boden, die Augen weit aufgerissen. Er hat am ganzen Körper gezittert. Ich bin geschockt. Ich habe geahnt, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Verdammt, es ist aber auch jeden Tag etwas Neues. Vor lauter Aufregung wegen Bea habe ich vergessen, ihn wegen des Facebook-Eintrags zu fragen. Helena, ich fahre sofort ins Krankenhaus. In welches wurde er eingeliefert? In die Asklepios-Klinik. Okay, ich melde mich dann. Danke, ich rede auch mit Richard und Melissa. Tschüss, soll ich dorthin kommen, Ina? Brauchst du vielleicht Hilfe? Ich unterstütze dich gerne. Lieb von dir. Wie gesagt, ich melde mich. Abgehetzt und gestresst komme ich mit Julie im Krankenhaus an. Von unterwegs habe ich Moritz angerufen. Seinen ärztlichen Rat kann ich jetzt gut gebrauchen. Er erwartet uns bereits in der Eingangshalle. Moritz, ein Glück, dass du noch in Hamburg bist und ein Glück, dass du jetzt hier bist. Oliver hatte einen epileptischen Anfall und ist mit in seinem Büro zusammengebrochen. Hätte Helena ihn nicht zufällig gefunden, läge er vielleicht jetzt noch dort. Sie rief sofort den Rettungswagen und danach mich an. Oliver wird im Moment noch untersucht. Ich habe mich auf dem Weg hierhin telefonisch erkundigt. Eine Schwester hat mir gesagt, dass ein zeitaufwendiges EEG durchgeführt werden muss. Sie teilte mir auch mit, dass der Notarzt in Olivers Kleidung ein Päckchen mit Schmerzpflastern gefunden hat. Die Schwester fragte mich nach seiner Krankheit und dem behandelnden Arzt. Ich war perplex. Wo hat er die Pflaster nur her? Mir ist nie etwas aufgefallen. Ach, ne Güte, tröstend nimmt Moritz mich in seine Arme. Wir können hier jetzt nichts ausrichten, solange Oliver untersucht wird. Komm, lass uns kurz rüber in das Café gehen und erst einmal etwas trinken auf den Schreck. Magst du Cognac? So wie du aussiehst, kannst du mit Sicherheit einen gebrauchen. Und dann erzählst du mir alles der Reihe nach. Ich nicke nur kurz, es ist mir recht so. Ach, bringen Sie mir noch ein stilles Wasser, ja? Sage ich zu der freundlichen Bedienung im Café. Moritz bestellt einen Cappuccino. Ich nippe nur kurz an meinem Cognac, trinke aber mit großem Durst mein Wasser. Zum Glück ist Julie friedlich. Sie hat eine Kinderspielecke entdeckt und freundet sich gerade mit einem anderen Mädchen an. Also, ich verstehe das alles nicht. Helena und ich waren der Meinung, dass Oliver irgendwie verrückt geworden ist, so wie er sich verhält in letzter Zeit. Genauer gesagt, seitdem er bei ihr übernachtet hat. Jetzt weiß ich, er muss sehr krank sein. Der Sanitäter fragte Helena, bei welchem Arzt Oliver in Behandlung sei. Sie konnte die Frage ebenso wenig wie ich beantworten. Sie sagte, dass sie sich über Olivers Verhalten schon seit einiger Zeit wundere. Sie wisse aber nicht, dass er krank sei und finde es sehr merkwürdig, dass er manchmal grau und alt im Gesicht aussehe und aggressiv und unberechenbar sei und nach einiger Zeit, vielleicht nach einer Stunde, wieder völlig normal. Angefangen hat alles mit diesem Unfall. Du weißt ja, seitdem leidet Oliver unter ständigen Kopfschmerzen. Er hat sich verändert, schrecklich verändert. Manchmal habe ich wahnsinnige Angst vor ihm. Die Kleine auch. Wenn ich ihn darauf angesprochen habe und sagte, dass ich mir Sorgen um ihn mache, meinte er nur, es sei lediglich von der Gehirnerschütterung. So, und damit beende ich jetzt das Kapitel. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas gefallen und Sie haben einen Einblick in dieses Buch bekommen. Es ist wirklich weiterhin eine dramatische Geschichte. Eine Geschichte, die mir jemand irgendwann mal erzählte, ich sie aber völlig verändert habe. Aber es ist etwas, was jeden von uns treffen kann.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.